Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Vortragsreihe Was bringt die Zukunft? Wir beschäftigen uns mit Utopien, Fortschrittsideen, Fortschrittsängsten in diesem Semester und schauen in die Glaskugeln von Philosophie, Wissenschaft, Kunst, heute womöglich auch der Theologie und haben schon eine ganze Menge gehört in diesem Semester. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen im Studium Generale. Wir befinden uns in der 22. Folge. Falls es Sie interessiert, was früher mal so geschah, weise ich immer gerne hin an dieser Stelle, darauf, dass wir im Internet etwa, annähernd 200 Vorträge als Tondateien gespeichert haben, die Sie sich einfach anhören können oder runterladen können auf Ihre Abspielgeräte und wann immer Sie wollen, sich damit die Zeit vergnügen können. Wo Sie das finden, steht im Übrigen in diesen schönen Faltblättern. Da ist die Internetadresse genau aufgelistet und Sie können sich bedienen nachher. Bei diesem schönen kleinen Online-Archiv, das wir da haben, das in dieser Größe übrigens in Deutschland einmalig ist, keine deutsche Universität hat so etwas, bei diesem schönen Archivlein werden Sie dann auch Vorträge finden können von unserem heutigen Gast. Wen haben wir denn da? Einmal mehr. Wir haben Professor Dr. Dr. Klaas Huizing da. Er schafft es in einer Person, Philosophie und Theologie zu integrieren, hat einen Lehrstuhl an der Universität Würzburg für Theologie und ist Ihnen vielleicht aus sehr verschiedenen Kontexten bekannt. Sollten Sie sich mit Theologie beschäftigen, dann kennen Sie ihn als Theologen, haben womöglich vor ein paar Wochen mal, glaube ich, kam es raus, sein letztes großes Werk in die Finger bekommen, eine theologische Ethik, die sich mit Scham und Ehre befasst. Und großer Respekt, wie viele Seiten haben wir? 800? 600. Das sieht aber so aus wie 800. Also es wirkt gewichtig, ist gewichtig. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr neuer Ansatz in der Ethik. Und das muss man ja erstmal hinkriegen. Wir kennen ihn aber womöglich auch noch aus anderen Kontexten. Vielleicht haben Sie mal in irgendeinem Theater ein Stück von ihm zur Aufführung gebracht gesehen oder Sie haben einen seiner 14 Romane gelesen. Der Mann wirkt offensichtlich auf vielen Baustellen und heute auf dieser. Sie werden wie immer Gelegenheit haben, im Anschluss ihn zu löchern, ein paar Fragen zu stellen, mit ihm zu diskutieren. Aber vorher hören wir mal uns an, was er zu sagen hat über Liebe und Sex in Zeiten von Cholera Data. Ich bin sehr gespannt. Viel Vergnügen.
Ja, Volker, vielen Dank für die freundliche Einführung. Einige von Ihnen kenne ich schon. Sie waren schon mal hier bei einem Vortrag von mir. Ich kenne so Gesichter relativ gut wieder. Es ist ja immer ein gewisses Wagnis, an einem kalten Wintertag um 19.30 Uhr über Sexualität und auch Liebe reden zu wollen, in einem sehr grundsätzlichen Sinne. Ich möchte Sie begrüßen mit einem Lieblingszitat eines meiner Lieblingsautoren von Foster Wallace. Der hat einmal über eine bestimmte, sagen wir mal, außergewöhnliche Deformation in diesen Fragen Folgendes geschrieben, ich darf zitieren: Der Arzt meinte, es ist ein unkontrollierter Schreiimpuls meist beleidigenden Inhalts, eine sogenannte Koprolalie, so der offizielle Begriff. Nur, dass wenn ich komme und anfange zu schreien, dass es gar nicht beleidigend oder obszön ist. Es ist auch immer nur ein und derselbe Satz. Und trotzdem vollkommen daneben. Vollkommen daneben, obwohl sich davon eigentlich niemand angemacht fühlen kann. Ich weiß auch nicht, aber ich habe mich dann einfach nicht mehr in der Gewalt. Es kommt genauso wie das Abspritzen. Es fühlt sich auch genauso an. Ich weiß nicht warum und weshalb, aber ich kann einfach nichts dagegen machen. Ich schreie dann: Sieg den Kräften der demokratischen Freiheit. Nur viel lauter, also richtig geschrien. Es passiert unwillkürlich. Bis es aus mir herauskommt, denke ich nicht einmal an so etwas. Ich höre mich nur selber schreien: Sieg den Kräften der demokratischen Freiheit. Aber eben viel lauter, eher so: Sieg. Naja, die Frauen sind dann erst einmal völlig perplex. Und ich roll mich zur Seite und könnte sterben vor Scham. Meistens weiß ich dann gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, was sagt man, wenn man noch gerade losgebrüllt hat: Sieg den Kräften der demokratischen Freiheit, mitten im schönsten Orgasmus? Meine Damen und Herren, das zur Begrüßung für alle Altersklassen hier. Ich kann Ihnen diesen Autor nur wärmstens empfehlen. Meine Damen und Herren, was habe ich heute Abend vor? Möglichst schaue ich Ihnen dabei ins Gesicht, damit Sie nicht alle sofort die Flucht ergreifen in diesen Fragen, sondern ich möchte mit Ihnen überlegen, wie es ist, wie es bestellt ist mit Sexualität und Liebe in unseren Medienzeiten. Und das in einem sehr grundsätzlichen Sinne tun. Und ich möchte, wenn Sie so wollen, ein doch mehr als 30-minütiges Plädoyer für auch eine philosophische Richtung halten, die hier aus diesen Landen gar nicht so weit entfernt ist, nämlich für die Phänomenologie. Aber erschrecken Sie jetzt nicht, es wird, wie Sie an diesem Thema merken, ja ganz lebenspraktisch eingeführt. Also, die Phänomenologie als die vielleicht Wissenschaft, und das ist mir jetzt ganz wichtig, wo man sagen kann, sie ist vielleicht die Wissenschaft, die für Kreativität und Offenheit steht, für Neuheit. Und damit will ich auch gleich, ich hasse es eigentlich, etwas an die Tafel zu schreiben, ich tue es heute Abend dann doch mal, weil ich mir gedacht habe, dann nehmen Sie was mit nach Hause. Wir machen eine Unterscheidung, Sie wissen, Philosophie geht meistens los, indem man sehr zentrale Unterscheidungen macht. Nehmen Sie einmal diese, Sie hier Frankreich nahe sprechen ja sowieso alle gut Französisch, besoin und désir als eine Unterscheidung. Ganz einfach gesagt, besoin ist das Bedürfnis, das Sie im wahrsten Sinne des Wortes befriedigen können. Und désir ist das unstillbare Verlangen. Und in dem Bereich dieser zwei Begriffe will ich eigentlich meinen Vortrag verorten. Jetzt könnte man zunächst denken, dass Besoin sehr stark für den Sex steht und Liebe für das unendliche Verlangen. Dass Sexualität Befriedigung schafft, dass aber Liebe etwas mehr ist, darüber hinausgeht, so etwas wie ein unendliches Verlangen. Und wir werden sehen, das sind zwei Grundunterscheidungen, mit denen man sehr gut arbeiten kann, auch in Zeiten der Medialisierung. Denn dieser Begriff, meine Damen und Herren, ist es, der uns zunächst zu schaffen macht. Wer von Ihnen ist Mitglied bei Parship.de? Ehrlich? Melden sich, ohne dass sie sich regen, 17 Leute hier im Raum. Warum meldet man sich nicht? Aus Scham, ja. Die anderen machen es wahrscheinlich heimlich. Also, was machen Sie, wenn Sie auf einer solchen Plattform sind, meine Damen und Herren? Sie tragen ein und flunkern manchmal ein bisschen dabei, was Ihre Vorteile sind und das, was Sie suchen. Dann werden sehr viele Daten hin und her geschoben, dann werden Algorithmen auf den Weg gebracht und dann erscheint plötzlich ein Ergebnis. Und wenn Sie dann dahin gehen, sind Sie manchmal angenehm und auch manchmal weniger angenehm überrascht, wenn Sie zu einem Date dann gehen. Mich interessiert dabei zunächst einmal Folgendes. Einerseits, und Sie merken, ich versuche da mal nicht alarmistisch ranzugehen, einerseits ist es in unserer Gesellschaft, die bis ins hohe Alter hoch fluidal in diesen Fragen ist, um es freundlich auszudrücken, das hat sich deutlich verschoben, das lässt sich auch soziologisch ablesen, ist es durchaus von Vorteil, einen Pool zu haben, ohne jeden Abend in eine Bar rennen zu müssen. Also das kostet oder spart Kraft, kostet nicht so viel Aufwand. Also eine durchaus spannende Sache, dass sich der Angebotsmarkt datenmäßig konzentriert. Was dabei freilich spannend ist, und daran merken Sie, insofern muss man immer sehr genau hinschauen, haben bei allen positiven Funktionen, die die datenmäßige Aufarbeitung von Biografien, Vorlieben und sexuellen Eigentümlichkeiten auch immer einen Nachteil. Dieser Nachteil ist, dass in dem Angebot, was Ihnen aus diesen sehr vielen komplexen Daten zugesandt wird, Sie im Grunde genommen immer nur eine Variante dessen erleben, was Sie selbst eingespeist haben. Das heißt, was in diesen Datenprozessen, Algorithmen nicht möglich ist, ist wirklich etwas radikal Neues. Etwas, was Sie wirklich streng genommen von sich selbst gar nicht erwartet haben, dass Sie darauf abfahren. Was also das Spannende ist, dass Sie in der Verdatung unserer Gesellschaft, also das, was wir Big Data nennen, dass Sie in dieser Struktur auch in der Regel vor Überraschungen bewahrt werden. Aber das Leben ist doch im besten Sinne dann spannend, wenn es auch Überraschungen bereithält. Gehen wir mal von dem etwas, ich merke vielleicht auch, dass Sie das unter Umständen auch viel zu nahe an Sie herankommt. Gehen wir einmal etwas in eine Perspektive nach außen. Wenn Sie bei Amazon ein Buch bestellen und dann regelmäßig Kunde sind, kriegen Sie irgendwann, das kennt jeder, das könnte Sie auch interessieren. Das heißt, der Computer scheint so etwas wie die Position Gottes einzunehmen, nämlich die Vorherbestimmung dessen, was Sie eigentlich machen sollten. Also der Computer als die Stelle Gottes gewissermaßen, der der Vorsehung fähig ist. Und Sie merken, ich bin Theologe, da fürchtet man nun gleich eine doch arge Einkürzung der Möglichkeiten von Zukunft. Denn was hier passiert, ist ja tatsächlich immer nur, dass eine Eventualität durch die Algorithmen errechnet wird, die im Grunde genommen nur eine Variation dessen ist, was bereits war. Radikale Neuheit können Sie in diesem Prozess so gar nicht präsentiert bekommen. Sie lesen dann den 27. Krimi von Martha Grimes, ja, und sagen dann, oh, hier gibt es eine neue Martha Grimes. Und dann sagen Sie, Gott sei Dank, Martha Grimes schreibt zu wenig, wir haben noch ein paar Angebote. Also Sie merken, das ist, wenn Sie so wollen, wenn man einmal drauf schaut, jetzt aus theologischer Perspektive gesagt, etwas, wo ich nachdenklich werde. Bezogen auf unser Thema, dass man sagen muss, hier ist etwas, was die Zukunft berechenbar macht, aber auch vorhersehbar. Sie lesen immer den gleichen Quark und bestellen sich immer die gleichen Liebhaberinnen nach Hause oder Liebhaber. Oder wie auch immer. Sie merken, diese Offenheit der Zukunft ist in diesen Projekten kaum möglich. Kaum möglich. Sondern es wird mehr oder minder alles in diesem sehr überschaulichen Kasten verortet. Innerhalb der Bedürfnisse, die abrufbar sind, die entscheidbar sind, die aber dann auch schnell an eine Grenze gelangen. Und die Frage ist, gibt es etwas, was wirklich dann für Neuheit steht? Ich will doch nicht verleugnen, dass ich Theologe bin und doch an einer Stelle jetzt hier wirklich einmal sagen, naja, die Idee der Vorsehung in der religiösen Sprachwelt, in unserem religiösen Sprachbild, meint gerade Überraschungen, Kontingenzen, unvorhersehbare Elemente, die man nur mit dem Stichwort von Neuheit bedenken kann. Ich will wenigstens einmal ein kurzes Beispiel geben für diejenigen, die noch halbwegs Kenntnisse von ein paar biblischen Geschichten hat. Also Josef, der von seinen Brüdern gewissermaßen verkauft wird nach Ägypten. Diese Geschichte hält unendlich viele Überraschungen parat. Unendlich viele. Dass zum Beispiel aus dieser Geschichte Positives erwächst, was man zunächst gar nicht übersehen konnte. Also, das gewissermaßen, und hier schlägt jetzt auch mein theologisches Herz, wo finden wir noch so etwas wie Neuheit, so etwas wie Überraschung, so etwas wie Kreativität? Da würde ich sagen, zunächst und zumeist in der Kunst. In der Kunst finden wir sehr häufig etwas, was neue Spielräume eröffnet. Was so etwas, Heidegger hätte jetzt gesagt, ohne Heidegger zu wollen, was eine Lichtung erzeugt. Also, wo plötzlich etwas neu ins Lampenlicht tritt. Das ist, denke ich, wirklich die große Chance und die Kunst von Literatur, genau dieses zu bewirken. Dass da plötzlich etwas Neues passiert, dass Geschichten eine überraschende Wandlung haben, dass in der Poesie Erfahrungen beschrieben werden, die in ihrem Alltag vielleicht gar nicht mehr gemacht werden, weil sie mit einem eingeübten Blick auf die Welt schauen. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, wieso kann überhaupt die Philosophie und vor allen Dingen auch die Kunst dieses leisten? Warum lege ich einen so großen Nachdruck auf Philosophie, Theologie und Kunst? Warum finden Sie genau hier Neuerung und Überraschendes? Ich will Sie jetzt in einem zweiten Punkt, meine Damen und Herren, mit einer philosophischen Tradition, wie gesagt, vertraut machen, die im Grunde genommen mit diesem Landstrich hier doch eng verbunden ist. Ich bin heute von Saarbrücken hierher gefahren. Wunderbar, Sie kommen an Freiburg vorbei, an Tottenauberg und Sie ahnen schon, da schlägt zunächst mal das Herz höher, obwohl ich kein übermäßiger Anhänger dieses Philosophen bin, aber immerhin Heidegger und vor allen Dingen Husserl, den ich doch sehr viel mehr schätze, Husserl sind die zwei Kandidaten, die wir nennen müssen, wenn wir über Phänomenologie in der ersten Richtung reden wollen. Was wirklich neu ist, ist, dass man gesagt hat, erstens, wir müssen wirklich wieder zu den Sachen selbst kommen. Wir sind immer schon gewissermaßen auf Gegenstände, auf Sachverhalte aus. Wir hören immer schon das Quietschen einer Tür, immer schon und nicht nur Tür. Das heißt, es war jener Versuch von Philosophie, wieder Lebenswelt ins Zentrum zu setzen. Also Philosophie, die es für sich in Anspruch nahm, ich will es mal so formulieren, lebensdienlich zu sein. Eine Philosophie, die hilft, das Leben und die ungeschützten Möglichkeiten des Lebens besser in den Blick zu bekommen. Und ich will jetzt Ihnen keine Geschichte des Existenzialismus oder der Phänomenologie erzählen, aber ich darf mal wenigstens doch einen Literaturtipp geben. Eine Frau Blackwell hat soeben bei Beck erschienen, das Café der Existenzialisten veröffentlicht. Das ist eine Philosophiegeschichte der ganzen Phänomenologie. Also Husserl, Heidegger, dann die großen Sartre, Merleau-Ponty, Camus, Levinas, ohne dass ich jetzt diese Begriffe hier durchrattern will. Es ist eine wunderbare Geschichte. Lesen Sie sich das mal, 24,99. Ja, 370 Seiten an einem verregneten Sonntag. Lesen Sie sich's mal durch. Dann sehen Sie, was für eine großartige Bewegung ist von Freiburg aus wirklich in die Welt gegangen. Also der Versuch durch Phänomenologie, das Leben und die Existenz wirklich neu in den Blick zu bringen. Dass wir leben müssen, oder wie Sartre mal gesagt hat, dass die Existenz der Essenz vorausgeht. Wir müssen leben, wir sind nicht festgelegt, wir sind frei. Und jetzt ist es die Aufgabe, diese Freiheit als Freiheit für Neuheit auch in den Blick zu bringen. Diese Philosophen haben mehr oder minder doch alles, was wir im Alltag einmal so uns angeschaut haben, nochmal neu wirklich ins Gedächtnis gehoben. Sartre konnte sehr lange über Bäume schreiben. Man kann sehr lange über Bäume schreiben, das mögen Sie gar nicht glauben. Andere haben über das Wachwerden, wie Levinas gesprochen, über das Erwachen, also wirklich sehr alltägliche Phänomene. Und dort in diesen Phänomenen verbirgt sich in gewisser Weise zum Teil wirklich auch Neuerung. Etwas, was wir bisher so nicht wahrgenommen haben. Das ist jetzt ein sehr zentraler und nicht ganz einfacher Punkt. Die Phänomenologie spricht von einer sogenannten Epochä. Das heißt, man lässt erstmal das mitgebrachte Wissen, das philosophisch mitgebrachte Wissen, draußen vor und versucht sich unvoreingenommen, relativ unvoreingenommen, den Phänomenen selbst zu nähern. Was hat das jetzt alles mit Sexualität zu tun? Gute Frage, irgendwie muss ich da die Kurve ja wieder hinbekommen, sonst sind Sie umsonst hier hingezogen, denn über Phänomenologie kennen Sie sich ja wahrscheinlich schon alle sehr gut aus. Die Sache ist, es gibt einen neuen Philosophen, der nun gerade nicht aus Freiburg kommt, nicht Franzose ist, also nicht French Theory, wie man das Deutsch nennt, sondern ein Kieler gewesen ist, muss ich nicht anschreiben, der heißt Hermann Schmitz, meine Damen und Herren. Hermann Schmitz ist jetzt in Ihrer Generation dort oben bei den jüngeren Studenten mehr oder minder in der Philosophie neu entdeckt worden. Was macht dieser Hermann Schmitz? Dieser Hermann Schmitz sagt, wir müssen in einer Sache nochmal neuer denken. Und zwar müssen wir unseren eigenen Leib zentral in die Debatte einführen. Also es ist ein sogenannter Leibtheoretiker. Und er hat gegen die verkopften Philosophen gesagt, wir müssen viel stärker auf leibliche Phänomene achten, die wir durch unsere, ich sage jetzt mal abgekürzt, durch unsere Verkopfung ein Stück weit gar nicht ins aktive Bewusstsein gehoben haben. Das ist die Pointe. Für diejenigen, die schon länger im Diskurs sind, nur eine Klammer auf, wenn überhaupt mit der französischen Phänomenologie, berührt er sich mit Merleau-Ponty, aber das ist ein Spezialistengespräch, das müssen wir hier und sollten wir hier auch heute nicht führen. Also, er sagt, zunächst und zumeist ist der Körper der Resonanzboden für alle unsere Erfahrungen. Was nicht durch den Körper geht, geht uns nichts an. Hat er, glaube ich, so nicht gesagt, aber hätte er sagen sollen. Wäre ein guter Satz gewesen. Muss ich mir mal aufschreiben. Was nicht durch den Körper geht, geht uns nichts an. Betrifft uns im Grunde genommen nicht. Da ist viel Wahres dran. Er sagt, so etwas wie Bewusstsein tritt nur an, wenn wir von etwas von außen affektiv betroffen werden. Durch Stimmungen. Wenn jetzt hier einer reinkäme in diesen Vorlesungssaal, der würde sofort merken, welche Stimmung hier herrscht. Gähnende Langeweile. Hoffe ich mal nicht. Aber das ist etwas, wenn einer hier reinkommt, der merkt eine Stimmung sofort, ohne dass er einen Satz gehört hat. Diese Stimmung geht auf den Körper. Es ist eine affektive Bezogenheit von außen, was uns hellhörig macht. Und wir stimmen uns dann sofort ein und denken, ah, liebe Güte, ich gehe lieber. Oder wenn es spannend ist und was Sie immer schon mal über Sex wissen wollten, aber sich nicht zu fragen trauten, dann sind Sie hier richtig. Also, alles ist über den Körper vermittelt und wird von dort her auch bedeutungsvoll. Der Körper ist ein Resonanzphänomen. Und der ist es nun gewesen, der sehr genau körperliche Erfahrungen versucht hat zu beschreiben und die damit auch spannend sind für so etwas wie Sexualität. Dass der sagt, hier gibt es, und deshalb ist mir das so wichtig bei dem Thema Zukunft, hier gibt es einen Pool von Neuerung, die wir in unserem Alltagsleben oft gar nicht wahrnehmen. Der Körper, ich kann es auch so beschreiben, der Körper hat mehr Überraschungen für uns bereit, als wir, positive, nicht nur negative, als wir es vielleicht gemeinhin glauben. Also, er sagt an einer sehr schönen Stelle mal, es ginge darum, unwillkürliche Lebenserfahrungen und den Reichtum von Lebensmöglichkeiten überhaupt erst zu entdecken. Diese Frage ist insofern spannend, weil gesagt wird, dass oft durch unsere Sprache bereits ein Wahrnehmungsokular erstellt worden ist, der bestimmte Leibphänomene gar nicht wahrnehmbar macht. Also die Pointe ist, der Körper ist in einem sehr, sehr elementaren Sinne ein Resonanzphänomen. Also wir Menschen sind immer schon vom anderen her. Das ist für einen Theologen immer spannend, ja, dass wir nicht aus uns selbst sind, sondern eigentlich immer schon vom anderen her sind. Aber ich habe es Ihnen jetzt auf einer wirklich elementaren, phänomenologischen Ebene einmal deutlich gemacht, was das heißt. Wenn alles über die Resonanz des Körpers passiert, wenn also alles von außen an uns herankommt. Das ist eine wirklich ganz neue Perspektive, um zu sagen, vielleicht müssen wir erst wieder lernen, den Körper in diesem Sinne als das ursprüngliche Resonanzphänomen wahrzunehmen. Deshalb ist es auch wichtig, in diesem Begriffsmodell zu bleiben, dass unter Umständen Besoin und Désir, also Bedürfnis und Verlangen, etwas ist, was gerade auch in der Körperlichkeit durchaus reflektiert wird. Denn das Verlangen, das körperliche Verlangen, kann auch jenseits des Sexes unendlich sein. Und dass wir sagen müssen, Besoin ist das eine, Désir ist das andere. Désir ist das unendliche Verlangen. Ich will jetzt mit Blick auf die Uhr eine kleine Sache dazwischen schieben, weil mir das nochmal wichtig ist. Weil Sie können sagen, die Wirtschaft hat in den letzten 10 Jahren Folgendes versucht, jetzt wird es kapitalismuskritisch, unser Konsumverhalten von hier auf hier umzustellen. Denn irgendwann, das ist jetzt wirklich sehr passend, wir kommen ja gerade aus Weihnachten raus, sind noch ein bisschen verkatert, die ersten Geschenke sind schon wieder umgetauscht, ist doch folgendes Problem. In unserer wirklich sehr saturierten deutschen Gesellschaft ist es doch so, dass mehr oder minder alle Wünsche mehr oder minder erfüllt sind. In einer bestimmten Klasse, ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, in bestimmten Milieus ist das doch weitgehend abgerufen. Das heißt, der Kapitalismus hat folgendes Problem. Wenn wir hier weiter bleiben, haben wir irgendwann eine Deckung, eine letztliche Deckung, aber es ist nicht mehr die Möglichkeit da, über diese Deckung hinauszugehen. Was hat jetzt der Kapitalismus, die ja nicht blöd sind, was hat er gemacht? Er hat umgestellt. Er hat gewissermaßen vom Besoin auf das Désir umgestellt, von der Bedürfnisbefriedigung auf das unendliche Verlangen, indem gewissermaßen der Konsum selbst, das Shoppen selbst, wird zu einem unendlichen Verlangen hochgearbeitet. Die Shopping Malls, so hat Gernot Böhme das jüngst einmal in einer sehr schönen Veröffentlichung gezeigt, die Shopping Malls sind der Versuch, jenseits der Bedürfnisbefriedigung, das Shoppen selbst zu einem unendlichen Verlangen umzubauen. sodass wir sagen müssen, hier ist das, was traditionell unter Metaphysik, unter Liebe verrechnet worden ist, Desir, hier ist dasjenige nun wirklich ins Ziel gekommen, auch auf dieser Ebene. Also Sie können gewissermaßen, wenn Sie durch eine Shopping Mall gehen, gibt es hier bestimmt auch in Konstanz, es ist gar nicht wichtig, ob Sie eine Hose kaufen, ja, sondern es ist wichtig, das Shoppen selbst zu einer Art Verlangen zu machen. Und das ist letztlich unbegrenzt. Das können Sie unbegrenzt machen. Ja, das heißt, der Kauf der Hose selbst ist unwichtig. Alles drumherum selbst wird mit einem großen Verlangen aufgeladen und kommt in diesem Sinne auch wirklich nie ins Ziel. Sie gehen Kaffee trinken dabei, treffen sich mit Freunden, trinken den ersten Weißwein, den zweiten Weißwein, kaufen sich noch eine Hose und so weiter. Das können Sie bis ganz unbegrenzt machen. Die Bedürfnisbefriedigung ist gar nicht mehr der Fall. Das wollte ich Ihnen nochmal schnell einschieben, weil diese Begriffe wirklich sehr, sehr schön zeigen, wie man mit dieser Grundunterscheidung auf allen Ebenen arbeiten kann. Ich will Ihnen jetzt aber doch wenigstens auch einmal kurz vorstellen, was denn nun unser guter Autor, den ich Ihnen hier doch versucht habe ans Herz zu legen, über diese seltsame sexuelle Erfahrung gesagt hat. Und daran merken Sie, und das ist mir jetzt wichtig, da kommen jetzt komische neue Wörter. Und da werden Sie sagen, oh, nicht schon wieder einer. Ja, meine Damen und Herren, das ist in der Tat ein großes Problem. Wenn wir neue Erfahrungen machen wollen, brauchen wir auch eine neue Sprache, die uns diese Erfahrung ein Stück weit aufschließt. Ja? Die Kunst ist in einer zweiten Phase, diese Sprache dann vielleicht nochmal wieder umzuformulieren. Man hat 30 Jahre geheideggert. Heute kann man ganz nüchtern beschreiben, was der eigentlich vor Augen hatte, ohne diese Begriffe in extenso wirklich zu benutzen. Deshalb erschrecken Sie nicht, aber er versucht gewissermaßen, so möchte ich es beschreiben, eine Körpersprache auf den Weg zu bringen. Und zwar sagt er, am Anfang steht die stolze Schwellung des ganzen Leibes durch Erzeugung von protopathischer Wollust auf Leibesinseln. Das ist jetzt hier sehr schön gesagt, dass er sagt, das ist etwas, was auf bestimmten Leibesinseln passiert. Der Leib ist wirklich etwas, was wir nicht immer voraus haben, sondern es wird eher über Leibesinseln überhaupt ein Zugang geschaffen. Die ideale Anregung zu dieser Weitung und die Stimulation vieler Leibesinseln geschieht durch den Kuss, der die Wollust aus den bereits wollüstig schwellenden Leibesinseln der Lippen und der Zunge auf den Partnerleib überträgt. Jetzt wissen Sie es. Demgemäß setzt er an wenigen, an Wollust empfänglich gut bekannten Zonen des Partnerleibs an. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist sehr zivilisiert formuliert, wie ich finde. In einer zweiten Phase der sexuellen Verlaufsgestalt kommt es, sichtbar beim Mann, ist jetzt schön, jeder kennt's, zu einer epikritischen Tendenz auf Engung oder Spannung. Schmitz spricht von epikritischer Wollust und kitzelartigen Sensationen, von einem wollüstigen Schauder, der den ganzen Leib überrieselt. Jetzt, so stellt Schmitz in seiner wunderbaren Phänomenologie der Sexualität ernüchtert und beinahe entschuldigend fest, ist der Mensch dem sich anbahnenden Geschehen ausgeliefert. Auf dem Weg zum Gipfel der geschlechtlichen Ekstase steigt, wie er sagt, das Gewicht der Schwellung gegenüber dem der Spannung. In dieser Phase ist das wollüstige Stöhnen Signal einer Weitung, die im Begriff ist, sich aus den Fesseln hemmender Engung loszuwinden, aber die Hemmung noch nicht wie im Schrei entkommt. Kraftanstrengung und sogar schmerzhafte Reize passen gleichfalls in diese Phase. Dieses antagonistische Kraftspiel treibt auf den Höhepunkt zu, bis die Schwellung die Mauer hemmender Spannung durchbricht und damit, der Fessel ledig geworden, in privative Weitung umschlägt. Dieser Höhepunkt ist der Orgasmus, in dem sich die leibliche Dynamik auf eine reine epikritische Spitze zusammenzieht, die nicht mehr räumlich und zeitlich orientiert ist, sondern absoluter Ort und absoluter Augenblick, wie bei der Exponierung der Gegenwart durch den plötzlichen Einbruch des Neuen. Herrlich. Ja? Hier, so können wir zusammenfassen, und notieren Sie sich's, tragen Sie es nach Hause, im Orgasmus, so die Pointe, wird der Einbruch des Neuen sogar partnerschaftlich erlebbar. Meine liebe Güte. Jetzt schwellt es langsam ab. Auf die Sammlung der leiblichen Dynamik in epikritischer Engung beim Orgasmus folgt die protopathische Ergießung im Rausch, das Verströmen und Versinken in maßloser Weite. Es ist, als sei der absolute Ort, der absolute Augenblick nur darum so betont worden, um nun vollständig preisgegeben zu werden. In diesem Untergang wurzelt die metaphysische Bedeutung der geschlechtlichen Ekstase, die oft von den Mystikern herangezogen worden ist, als Eintritt in das Unendliche. Sie werden sagen, wieso sagt eigentlich ein Theologe hier die ganze Zeit sowas Schwülstiges? Ich versuche Ihnen phänomenologisch nur deutlich zu machen, im Orgasmus treffen Sie auf das Neue und auf das Unendliche, im Grunde genommen, wo das Desir die Stätte hat. Der Mensch, so sagt Schmitz, der im Rausch der geschlechtlichen Ekstase versinkt, vollbringt gleichsam die befreiende Tat, die Hölderlin seinem Empedokles als den die Allheit wiederherstellenden Sprung in den Ätna zumutete. Unmissverständlich wird im Orgasmus die auch von den Romantikern mitbedachte Kippfigur, die höchste Konzentration der Individualität und das Zerfließen in der Weite orgiastisch in der Zweisamkeit durchmessen. Jetzt gibt es sogar mein Mikro. Um den Rausch nach dem Orgasmus von anderen Räuschen deutlich abzugrenzen, denn das ist ja die Kunst, versucht Hermann Schmitz, die Bewegungssuggestion des Versinkens als ausschwingenden Bogen, als behagliches, sprich angstfreies Ausschwingen zu beschreiben. Der dabei einsetzende Zerfall der Einheit des Leibes in locker verstreute Leibesinseln wird im verebbenden Rausch als Anstrengung erfahren, die Leibinseln wieder zusammenzusuchen. Verschmitzt stellt er fest, Zitat, daher wird die geschlechtliche Ekstase gerne ins Bett verlegt. Schmitz beschreibt diese dynamische Leibökonomie als ideale Gestaltverlauf, der, und das merken Sie, auch der ist schon gendergeschult, der bei der Frau manchmal anders verläuft. Mit der Lockerung des straffen und glatten Zusammenhangs der Phasen ist es für die Frau trotz gleicher Bereitschaft in geschlechtlicher Erregung weniger leicht und sicher als für den Mann, überhaupt dahin zu gelangen. Aber dafür verfügt sie, wie er sagt, über die größere Variationsmöglichkeit, die die Plateauphase, der multiple Orgasmus und so weiter der Frau bieten. Sie wird für die Minderung der straffen Führung des Ablaufs durch einen größeren Spielraum für Variationen des Genusses entschuldigt. Das musste doch mal gesagt werden, anhand dieser phänomenologischen Debatte. Also was er wirklich versucht, ist noch einmal die unendlichen Möglichkeiten, die wir oft, seien wir ehrlich, vorreflexiv oder angetrunken über uns ergehen lassen, neu einmal zur Sprache zu bringen. Dafür braucht er dann auch ein bestimmtes Leibvokabular, aber, das ist ja immer so, mit diesem Leibvokabular ausgestattet, erleben Sie diese Erfahrung ganz anders. Denn das ist tatsächlich etwas, was eine genaue Beschreibung wirklich vermag. Etwas, was bei uns nur vielleicht als, wie auch immer, auf jeden Fall sehr, vielleicht nicht ganz so reflexiv abläuft, noch einmal als Möglichkeit überhaupt ins Gedächtnis zu rufen. Und da würde er sagen, ich habe das jetzt hier wirklich, weil es auch das Thema war, einmal deutlich zu machen, das ist die Kunst, durch Sprache Möglichkeiten überhaupt erst nachvollziehbar zu machen. Deshalb, meine Damen und Herren, ist bei mir so sehr der Nachdruck darauf gelegt, dass ich immer sage, ja, wir brauchen Beschreibungsmeister, die bestimmte Erfahrungen so gut beschreiben, dass wir sie im Alltag dann auch vollbewusst leben können. Dafür sind die großen Phänomenologen von Sartre über Levinas bis Hermann Schmitz zuständig, aber selbstverständlich in etwas anderer Weise, wenn es zum Beispiel um Liebe, nicht nur um Sexualität geht, was ja ein etwas komplizierteres Geschäft ist, durchaus in der Lage, wie ich immer finde, Erfahrungen so zu beschreiben, dass wir sie selbst machen können. Also Möglichkeiten, die uns zum Teil durch unsere etwas abgestumpfte Alltagswahrnehmung verkürzt worden ist, noch einmal neu aufzubereiten. Das scheint mir wirklich, ist eigentlich der Knacktus. Das kann große Kunst, das kann die Phänomenologie und das kann in gewisser Weise auch die Theologie, weil sie eine narrative Tradition hat, ein Stück weit leisten. Das heißt, der Alarmismus, den ich am Anfang mal gesagt habe, sind wir nicht in der Gefahr, hier immer drin hängen zu bleiben, im Besoin, durch gewissermaßen die neuen Medien, durch die Algorithmisierung unserer Welt, muss man vielleicht doch wirklich sagen, die Kunst ist nun genau das, was uns ermöglicht, diese Verkrustung ein Stück weit aufzubrechen. Also was ich Ihnen heute wirklich nur präsentieren will, ist eigentlich nichts anderes als ein Loblied auf die Kunst, auf die phänomenologische Philosophie. In der analytischen Philosophie haben sie das, glaube ich, weniger gut. Auch nicht bei Herrn Habermas, der versteht das auch gar nicht, was ich Ihnen jetzt gerade versucht habe zu erzählen. Und natürlich auch in der sehr langen Tradition, denken Sie an das Hohelied, das ist immer weginterpretiert worden in der Bibel, ist ein extrem hochgradig erotisch aufgeladenes Langgedicht. Da hat man alles nur weginterpretiert, immer in der Tradition. Sie müssen es einmal mal wörtlich laut lesen. Ich habe da mal drüber gepredigt in einem Traugottesdienst, das wäre fast im Fiasko geendet, weil die gar nicht glaubten, dass sowas in der Bibel steht. Die guckten die ganze Zeit nur, als ich den Text verlas. Diese Texte gibt es aber, in der Regel werden sie weginterpretiert und diese Texte helfen wirklich in der Tat neu wahrnehmen und neu sehen. Also unwillkürliche Erfahrungen. Und das scheint mir auch, dass hier schlechte Scham, das ist mein Lieblingsgebiet, das will ich aber jetzt nicht lang ansprechen, mein Lieblingsgebiet, dass hier schlechte Scham im Grunde genommen unmöglich wird. Denn dieser Text von dem Schmitz, wenn man den so vorliest, ich habe auch gerade gedacht, Buch, es ist schon heftig, was ich Ihnen hier gerade so vorlese, an einem Montagabend, dass man wirklich sagt, gerade in Fragen der Sexualität, gerade als Theologe darf ich das auch sagen, mit unserer grausamen Körperverlogenheit im Protestantismus, ich bin Protestant, wie Sie sich schon wahrscheinlich gedacht haben, ist das etwas, was man neu durch eine Gegenlesung überhaupt erst wieder offenlegen muss. Und da hilft eben auch die Phänomenologie. Vielleicht noch ein allerletzter Gedanke, damit Sie auch die Gelegenheit haben, mein Lob auf die Kunst noch einmal zu hinterfragen. Vielleicht ist der große Erkenntnisgewinn, den die Phänomenologie und der Existenzialismus in den unterschiedlichen Varianten für die Gegenwart hat, das Lob der Freiheit, etwas, was wieder neu an der Zeit ist, glaube ich. Vielleicht ist es das, was man wirklich neu wieder auskramen muss, dieses Pathos der Freiheit, der ungelebten Möglichkeiten, um sie wieder aufs Tableau zu setzen. Ein katholischer Existenzialist, Gabriel Marcel, hat immer gesagt, wir müssen gegen die Verkrustungen arbeiten. Und ich glaube in der Tat, das ist etwas, was das Spannende ist, auch in Fragen der Zukunft. Die Verkrustungen unserer Wahrnehmung nämlich aufbrechen. Also all das, was wir gerne unter dem Stichwort der Wiedererkennung verhandeln, dass wir immer sagen, wir dürfen nicht immer nur in dem bleiben, was wir schon kennen, tausendmal gelesen, tausendmal gehört und tausendmal gelebt haben. Also das Aufbrechen von Verkrustungen, das ist etwas, denke ich, was wir in diesem Sinne noch einmal neu hinterdenken und hinterfragen müssen. Im Grunde genommen müssen Sie sagen, Ihr Selbstbild ist dann kreativ, wenn es weithin offen bleibt. Ja, wenn Ihr eigenes Selbstbild offen ist und dass Sie nicht sagen, ich bin halt ein Schwabe, ich will jetzt Ihre Sprache nicht imitieren, das würde ich mir niemals erlauben, weil ich Holländer bin. Ich bin jetzt ein Schwabe und ich bin ein Schwabe. Nee. Sie dürfen ja ein Schwabe sein, aber bitte doch ein eigentümlicher Schwabe. Also, dass man wirklich sagt, vielleicht ist das überhaupt die Garantie für Kreativität, dass wir unsere Selbstbilder immer wieder hinterfragen. Ja? Theologisch gesprochen übrigens können Sie sagen, wenn überhaupt von Sünde noch die Rede ist, würde ich Ihnen vorschlagen, wenn man überhaupt den Begriff, ich bin gerade nicht ein großer Anhänger dieses Begriffs, weil damit sehr viel ideologischer Druck ausgeübt worden ist, wenn überhaupt von Sünde zu sprechen ist, dann vielleicht ist die Sünde, dass man sein Selbstbild festschreibt und weiß immer schon, was Sache ist. Das können Sie auch im Internet finden, bei Hassmails, die wissen, was Sache ist, ja. Bei Shitstorms, die wissen, was Sache ist, die sind nicht fähig, einen offenen Diskurs zu führen. Und vielleicht ist es das, dass man sagt, Kreativität ist nun gerade diese Chance. Und dabei ist Kunst so wichtig, diese Verkrustungen immer wieder aufzubrechen. Im Alter wird das schwieriger. Ich habe wirklich, mit dieser Anekdote will ich jetzt auch schließen, ich habe, weil ich immer Angst habe, ich bin nicht sehr ängstlich von Hause aus, Angst hatte, konservativ zu werden, habe ich mir mit 25 ein kleines Schild gebastelt und habe draufgeschrieben, auch im Alter nicht konservativ werden. Dieses Bild hängt tatsächlich inzwischen eingerahmt, weil meine Kinder es irgendwann entdeckt haben und mich dauernd bei jedem Geburtstag darauf ansprechen, Alter, denke dran. Ja, hängt bis heute da und jeden Morgen denke ich, ja, in der Tat, ich meine konservativ im Sinne von sich festgelegt haben und zu wissen, was Sache ist, wie die Welt im Innersten zusammenhält, vor Überraschungen sich möglichst wegducken. Das meine ich damit und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, basteln Sie sich auch ein solches kleines Schild und schreiben Sie vielleicht drauf, das würde ich heute schreiben, achte drauf im Alter vor Verkrustungen. In diesem Sinne danke ich Ihnen, dass Sie mir 45 Minuten ohne laute Proteste bei diesem schwierigen Thema zugehört haben. Danke sehr.
Ja, Klaas Huizing, herzlichen Dank für die Einblicke in Liebe und Sex in Zeiten von Cholera Data. Welche Verkrustungen bringen denn die Medien in Sachen Sex und Liebe?
Also zum Beispiel würde ich sagen, dass sie ein auch von Pool von, das ist jetzt wirklich alles sehr intim, aber wir machen das jetzt wie ein Soziologe, ja? Dass sie ein, zum Beispiel ein Pool von bestimmten Erwartungen oder nennen wir sie Techniken, ja, festschreibt, wo man meint, das müsse man machen, um en vogue zu sein. Auch das ist, wenn Sie so wollen, wenn du so willst, schon im Grunde genommen wieder eine Konsumentenlogik. Ja? Man muss Leistung bringen. Also da würde ich sagen, das ist schon wieder eine Verkrustung, die auf Individualität ein Stück weit als überraschendes Element verzichtet. Das wäre so ein Beispiel. Ja.
Sprache als die Möglichkeit, neue Erfahrungen sozusagen zu eröffnen. Ich provoziere dich jetzt mal ein bisschen. Ist das nicht ein typischer Satz, den Intellektueller sagen muss? Weil wir kommen ja jetzt sichtlich nicht gerade aus der Muckibude.
Naja, auch der macht bestimmte Körpererfahrungen.
Der Satz oder?
Der Mann in der Muckibude. Ja, was ich gar nicht. Für mich ist es nichts. Ich habe es auch mal 2 Jahre versucht. Ich finde es so wahnsinnig langweilig.
Nichts dagegen, nicht falsch verstehen.
Ich verstehe schon.
Ironisieren. Ja? Ja, ist das nicht so die typische Haltung, die man halt als Intellektueller, der nun mal die Sprache als sein Instrument nutzt, hat, um sie noch ein bisschen zu adeln und sich vielleicht auf dem Weg sogar attraktiv zu machen?
Du meinst beim Flirt?
Bleibt uns sonst was?
Als Rhetoriker musst du ja so etwas fragen.
Ja, klar.
Grundsätzlich finde ich das, ich sage es jetzt mal sehr abgekürzt, wirklich eine spannende Frage, weil wir alle momentan mit dem großen Problem kämpfen. Machen wir nicht hier Elitenkultur die ganze Zeit? Ist das nicht eine Elitenkultur? Ist das nicht hier auch, was wir betreiben, natürlich großartige Elitenkultur? Ja und nein, da würde ich immer noch sagen, es kommt darauf an, wie man es vermittelt. Ja, keiner würde bestreiten, dass es sinnvoll ist, eine Shakespeare-Inszenierung sich mal anzuschauen. Ja, aber es kann auch ein Splatter-Movie sein, wo man bestimmte Erfahrungen dran machen kann. Ja, man kann auch an einem Computerspiel seltsam transzendierende Erfahrungen machen. Ja, es ist nur die Kunst, das ein Stück weit überhaupt ins allgemeine Bewusstsein zu heben. Womit ich nicht sagen will, es gehe nur um Vermittlung, sondern dass man Orte immer haben muss, wo über so etwas auch diskutiert werden kann. Das Problem ist, die Orte fehlen uns häufig. Ja, wo man das überhaupt noch solch einen Diskurs wirklich treiben kann. Ja, deshalb sind Studium Generale Vorträge so extrem wichtig, wo man da noch einmal ein Stück weit von seiner eigenen Profession gelöst die Sache bearbeiten kann. Ich verstehe aber schon deinen Vorbehalt, Volker.
Also für den letzten Satz gebe ich nachher einen aus, das ist ja klar.
Nein, da würde ich zunächst einmal sagen, dass die Gefahr besteht natürlich, dass wir da in unserer Struktur verbleiben. Gleichwohl finde ich immer, solange man Phänomene hat, an denen man etwas beschreiben kann, ist es ja auch nicht so weit weg. Also Sexualität ist nur ein recht handfestes Phänomen. Und ich glaube, das ist eher wichtig, sowohl was die Theologie als auch was die Philosophie angeht. Wir brauchen wieder Phänomene. Wir brauchen Phänomene, um sie zu beschreiben. Also dass zum Beispiel jetzt die Gefühle, die Emotionen zurückkommen, ist nicht zufällig, glaube ich. Ja?
Was meinst du damit, dass die Gefühle zurückkommen?
Also dass das Thema plötzlich
waren die gegangen? Wut,
ja, die waren zeitlang, klar, in den 80er Jahren im Dekonstruktivismus, habe ich ewig selbst betrieben, waren das nicht die Themen. Derrida hat erst in den letzten Jahren zum Beispiel über Angst und Ähnliches ausführlicher geschrieben.
Ich glaube, das also meinst zurückkommen für den philosophischen,
genau,
theologischen
also Diskurs. Die Existenz, kann man auch sagen. Also Phänomene, Scham, Wut, da werden Sie in den nächsten Jahren sehr viel drüber hören. Wo ich jetzt gerade dabei bin zu reden, ich bin sehr unglücklich über die Entscheidung, als Wort oder Unwort des Jahres postfaktisch zu nehmen, wo man dann plötzlich auch noch die Idee hatte, hier sei Rationalität gegen Gefühl, wird ausgespielt. Und da muss man wirklich sagen, das ist ganz falsch. Ja, das ist wirklich Idiotie. Wir werden auch in unseren schwierigen Debatten, die wir politisch zu führen haben, uns nicht verständlich machen können, wenn wir nicht auch positiv lernen, mit Emotionen umzugehen. Also, ich kriege da immer so einen dicken Hals. Wir kommen ja alle aus dieser Tradition ein Stück weit. Dass man immer sagt, es muss alles kommunikativ vermittelt werden. Schon, aber ohne Emotionen geht's nicht, kommt's nicht an. Man muss, glaube ich, wirklich ein Stück weit positive Emotionen auch wieder vermitteln. Also in diesem Sinne, denke ich, war dieses Wort eine wirklich vollständige idiotische Entscheidung, weil jetzt alle im Kopf haben, alle Menschen, Emotion ist schlecht. Nee, darum geht es nicht, sondern sie dürfen die Trennung zwischen Emotion und Kommunikation nicht zu hart machen. ja, sondern beides miteinander vermitteln. Neuere Emotionsforschung sagt immer, Emotionen sind auch kognitiv und so weiter. Das ist in der Wissenschaft doch längst gesehen. Und damit denke ich wirklich, auch da ist es ein Problem, dass wir uns nach 40 Jahren Habermas-Herrschaft ein Stück weit, glaube ich, anders wieder orientieren müssen. Einer der Zeitgenossen komischerweise von Habermas, den ich ausgesprochen schätze, Ernst Tugendhat, hat immer gesagt, das ist falsch. Ohne eine affektive Übereinstimmung ist auch der beste Konsens im Grunde genommen ein Stück Papier. Und davon bin ich selbst sehr überzeugt. Wir müssen positive ein Stück weit auch die Emotionen schaffen. Von mir aus auch Empörung, wenn es nicht eine blinde Wut ist, sondern eine auf einen Punkt zusteuernde Wut. Das wird man sehen müssen, wie man damit umgeht. Aber deshalb denke ich, ist etwas eine längere Antwort gewesen, merke ich gerade, aber das ist im Grunde genommen, was du sagst. Nein, ich glaube, insofern können wir den Vorwurf der Elitenkultur verhindern, wenn wir wieder auf existenzielle Phänomene kommen. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und da scheinen mir gerade die Gefühle wie Angst, wie Wut, wie Scham, wie Zorn wirklich bestens geeignet zu sein, um solch einen Diskurs auch zu führen.
Ich hätte es dir vorher stecken sollen. Als ein Referent im November ausfiel, sprang ich ein und sprach über eine Zukunft ohne Fakten, ja, und machte mich über diesen Begriff postfaktisch her. Ah, ja. Als Rhetoriker ist das alles relativ einfach.
Einfach, ja.
Wir appellieren in jeder Kommunikation immer an Ethos und Pathos und Logos. Immer. Nur wenn wir es voneinander trennen, wird es kritisch.
Ja. Und das hat eine lange Tradition von Habermas, wir haben das wirklich gemacht.
Naja, das waren Logos-Fetischisten.
Genau.
Nun gut, das hilft offensichtlich auch nichts. Aber hier ist offenbar der Ort, an dem Sie einen Diskurs führen können. Wollen Sie mal einsteigen? Haben Sie eine Frage? Hier haben wir was. Bitte schön, erstmal Sie. Ich werde die Frage wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben.
Der erste, ich würde mir wünschen, dass bei Herrn Schmitz eventuell auch der Kopf wenigstens als Kopfinsel eine Rolle spielen könnte. Das wäre das eine. Zum anderen fand ich sehr wichtig, diese Zwischenbemerkung, was Sie da zwischendurch an, wie wir die Kapitalismuskritik eingegeben haben, wenn es der Industrie gelingt oder schon gelungen ist, das gesamte Repertoire des Personals in CD zu verlagern, dann hieße das in der Konsequenz für mich, dass die Dinge, die Liebe, die dann unter Desir ja verortet wären, gleichmacherisch in diesen anderen Dingen stehen und damit den Stellenwert verlieren.
Ja.
Das heißt, das gilt dann auch für die gesamte Gefühlskala. Das heißt, das geht dann unter, bekommt die Haupt, früher gesagt, den wahren Charakter.
Genau.
Und, das ist eigentlich die größte Gefahr.
Ja.
Also, Sie sprechen zwei Punkte an. Sie sagen, Sie wünschten sich bei Hermann Schmitz, dass auch der Kopf eine Leibinsel ist. Nun gut, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er das ganz ausgeklammert hat, aber sei es drum. Und das andere, worauf Sie ansprechen, ist der Einschub, den Herr Hüsing gemacht hat in Sachen Kapitalismuskritik. Ich verkürze das mal, wie man das früher mal zum Ausdruck gebracht hat, in der kritischen Theorie beispielsweise, dass die Liebe einen wahren Charakter bekommt. Ja? Genau. Eine Ware. Wie sieht es da aus? Sind wir soweit?
Also zur ersten Frage. Ja, das hat er durchaus. Er spricht dann immer von Bewussthaber, aber das Spezifische an ihm ist, er geht halt vom Leib aus. Aber er sagt durchaus natürlich, der ist kein Irrationalist, null, sondern er sagt immer zum Beispiel, dass Atmosphären, wie er es nennt, Heidegger würde sagen Stimmungen, dass Atmosphären immer auch getestet werden müssen, wie ernst sie sind, ja, und was sie für das Ethos eines Menschen bedeuten. Und dann sagt er immer, dazu brauchen wir Distanz. Inseln oder Distanzfilter, wie ich das immer sage. Und dafür ist zum Beispiel die Kunst. Ja? Da können Sie den Umgang mit Emotionen, mit Stimmungen oder wie er sagt, Atmosphären wirklich lernen, indem Sie gewissermaßen stellvertretend sich mit einem Protagonisten in einem Film, in einem Lied, wie auch immer, identifizieren, um für sich selbst abzuschätzen, wie ist ein gelungener Umgang mit diesen Gefühlen möglich und wie muss man damit umgehen. Also es ist, wenn Sie so wollen, ganz goethisch gedacht. Darüber hat er nämlich habilitiert, das ist so ein typischer alter Goethe-Gestus, um das ein Stück weit so einzuspielen. Ja, und bei dem anderen in der Tat, ich glaube, die Gefahr besteht, dass die Liebe und die ganzen Gefühle wahren Charakter wieder bekommen. Und das Einzige, was man da wirklich dann wiederum nur anbieten kann, ist, dass man sagt, vielleicht kann gute Kunst diese Verkrustung dann wieder aufbrechen. Aber, und das hatten Sie ja sicherlich schon im Hinterkopf, die Kunst steht natürlich selbst in der Gefahr, monetär verseucht zu sein. Ja? Ich glaube, es stand am Sonntag wieder mal ein böser Bericht drin, die großen Sammler verleihen ihre Kunst für 10 Jahre an ein Museum, dann werden sie teuer, dann ziehen sie die Stiftung zurück und verkaufen das meistbietend. Dass gewissermaßen auch die Kunst, der Kunstmarkt, all das natürlich starker Warencharakter inzwischen hat. Und die Frage ist dann, ist die Kunst wirklich schon vollständig monetär verseucht, ja oder nein? Und da würde ich immer noch, so als Optimist, immer noch sagen, die Kunst hat immer noch Kraft genug, da auch gegen zu arbeiten, glaube ich. Ja, das, ja, ja, da bin ich absolut Ihrer Meinung. Ist völlig pornografisch. Ja, völlig. Völlig. Ja.
Leider. Wir hatten noch 2 Wortmeldungen aus den Reihen der gehobenen Semester. Ich hatte aber die leise Hoffnung, dass zumindest bei diesem Thema auch mal vielleicht etwas jugendlicher Übermut sich kundtut und sich geradezu aufschwingt zu einer Frage. Da hinten haben wir eine. Ich merke sie mir. Ich nehme jetzt noch die dran, die davor waren. Ich glaube, Sie hatten sich gemeldet, kann das sein? Dann bitte. Ja.
Herrlich.
Ja. Vielleicht kann man das dann auch dazu verwenden, um zu verstehen, weshalb Frauen sagen, dass sie beim Einkaufen einen Orgasmus haben.
Ja. Gut, dass Sie das jetzt sagen. Ja.
Aber jetzt vielleicht etwas Ernstes. Sie haben ja in Ihrem Vortrag aus Liebe nichts anfangen. Sie haben sich sehr auf die phänomenologische Darstellung des Orgasmus kapriziert, haben dann etwas von Logik der Freiheit gesprochen, aber Sie wissen genau, dass wenn Sie die Profilien mitgenommen hätten, da gerade die Unfreiheit ins Spiel hätten bringen müssen.
Also Sie monieren, dass der Begriff der Liebe im Vortrag wenig Raum eingenommen hat und ich versuche nur aufzunehmen, was Sie sagen. Ich möchte ganz gern das Gespräch wieder hier reinspiegeln, weil Sie wahrscheinlich nicht von allen haben sehr gut verstanden werden können. Also, Ihr Hauptargument war, die Liebe kam zu kurz. Also, kann Herr Huizing die Liebe noch ein bisschen nachschieben?
Ja, das wäre nochmal in der Tat, ich merkte dann irgendwann doch ein sehr umfangreicher Diskurs gewesen. Will aber auch nicht kneifen. Ich würde immer sagen, gerade die Existenzialisten von Sartre bis Merleau-Ponty haben dieses Modell ja in extenso auch durchgespielt. Die Liebe ist, glaube ich, das letzte große Abenteuer, was es überhaupt noch gibt, um das, je älter wir werden, in unendlicher Kreativität durchzuspielen. Und das wird natürlich in unserer hochgradig individualistischen Gesellschaft auch immer komplizierter. Es gibt aber auch hier wie immer ein großartiges Buch, was man wenigstens, damit Sie nicht unbefriedigt ganz nach Hause gehen, doch wenigstens als Buch empfehlen kann, von Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, Das ist sicherlich ein ganz ausgezeichnetes Buch, neben seinen späten Vorlesungen beim Collège de France, wo er das nochmal so durchgespielt hat, wie kompliziert das heute ist. Ja? Ganz ausgelassen habe ich Frau Ilus aus Israel, die zu dem Thema auch viel gesagt hat, wie kompliziert die ganze Geschichte ist. Und in der Theologie haben wir natürlich noch das doppelte Problem, dass wir die Institution der Ehe sehr lange, wir Protestanten nicht ganz so hoch wie die anderen, aber doch immer auch noch sehr hochgehalten haben. Ich glaube, da wird uns in den nächsten Jahren...
Tun die Theologen das nicht mehr?
Bitte?
Ist das nicht mehr so?
Also sagen wir so, durch neue Denkschriften der EKD ist da viel in Bewegung gekommen. Ja, also da ist sehr viel in Bewegung gekommen, gerade auch was das Modell ist. Ich würde immer sagen, interessant ist die Schwulenehe, weil offenbar der Wunsch danach geht, dieses Modell auch auszuprobieren. Das ist dann ja auch okay, scheint also attraktiv zu sein. Das hat mich zunächst immer sehr überrascht, warum das so attraktiv sein soll. Nun ist es offenbar, hat es auch mit Ritualen zu tun, mit Alltagsritualen, mit Versprechen und so weiter, mit öffentlichen Ritualen, die andere sind, wenn eine Ehe ist, als eine nicht, wenn eine ohne Ehe eine Partnerschaft vollzogen wird. Also das ist, merken Sie schon, es ist ein Bündel an Themen. Ich hatte wirklich gedacht, ich konzentriere mich jetzt mal auf das etwas kompliziertere und lange unter Verschluss gehaltene Thema Sexualität. Ja, aber an anderer Stelle mehr.
Nun gut, jetzt gehen wir mal zur Jugend über und hören, was sie vorträgt.
Ja, Sie führen ja ein bisschen als Forderung an, dass die Digitalisierung in der Suche nach Liebe eine gewisse Entrüstung stattfinden kann, weil einfach nur Dinge produziert werden, die wir eingeben. Aber eigentlich gerade konservative Gruppen sehen das die ganze Zeit anders. Sie warnen eigentlich davor, dass immer ein ganz neues Verständnis von Liebe und Sexualität in den Fokus gerückt wird in den modernen Medien. Also wenn man sich jetzt die Medien so anschaut, Themen wie Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, die werden immer weiter diskutiert. Und im Internet kommt man an die absurdesten sexuellen Vorstellungen, die man sich vorstellen kann. Seit 50 Shades of Grey sind dann auch Sachen wie Sadomasochismus immer wieder interessant geworden in der breiten Gesellschaft. Das heißt, kann man eigentlich sogar sagen, dass durch die modernen Medien eigentlich so eine Begrüßung eher aufgebrochen wird?
Ja, also die Frage, ja. Ich wiederhole sie kurz, Sie weisen darauf hin, in den neuen Medien bekommen wir doch sozusagen Zugriff auf die große Vielfalt des menschlichen Geschehens und Treibens. Von daher, wie kann denn das sein, dass die neuen Medien Verkrustung hervorbringen?
Ja, Verkrustung insofern, dass Leute gewissermaßen wieder auf dem Wesen festgelegt werden. Das ist jetzt eine sehr komplizierte Debatte, aber ich bin dankbar, dass Sie es mir gemacht haben. Sie können doch sagen, Kreativität ist der Versuch auf Wesensbestimmung, möglichst weit Verzicht zu leisten. Ja? Um zu sagen, da müssen wir mal über den Tellerrand schauen. Und deshalb finde ich solche Debatten auch, selbst wenn da das ganze Spektrum der sexuellen Vorlieben ausgebreitet wird, ist das ja immer noch häufig wiederum eine Wesensbestimmung. Ja, der Queer bleibt im Queer, ja, und der andere bleibt im anderen Segment doch wirklich verhaftet. Und da würde man schon wieder sagen, ja, das ist schon ein Stück weiter, die Bandfläche ist größer gewesen, aber die Segmentierung komischerweise ist ein Stück weit dann doch auch immer noch wieder geblieben. Und dann finde ich eben, das ist ein Strukturproblem der Algorithmen. Strukturproblem der Algorithmen ist natürlich, dass sie nicht vollständige Neuheit und Kreativität bieten kann. Ja? Es wäre ja auch jemand völlig verdutzt, wenn er für ein ganz bestimmtes Segment sich einträgt und da wird ihm plötzlich gesagt, also, ach nee, das ist doch noch ein bisschen konservativ, mach doch mal so und so. Da würde der sagen, ich verklage die Seite, da sind meine Persönlichkeitsrechte gestört. Ja? Also dass ich immer denke, das ist das alte Problem, durch die Algorithmisierung von eingegebenen Daten kriegen Sie im Grunde genommen keine radikale Neuheit. Klammer auf, radikale Neuheit und Kreativität zu denken, ist das schwierigste philosophische, eins der schwierigsten philosophischen Probleme überhaupt. Ob sich das überhaupt denken lässt, ist hochkompliziert. Ja? Aber allein die Idee, und da sagen wir mal das Pathos, Klammer zu, das Pathos dieser Form von Neuheit und Freiheit ist doch etwas, was das Leben gleichwohl besonders interessant macht.
Ich würde gerne kurz anschließen und mich ein ganz klein bisschen abgrenzen gegen das Pathos des Neuen im Internet und den neuen Medien. Ich meine, haben Sie mal Desart gelesen oder Georges Bataille?
Ja? Ja, ja.
Sorry, also da ist schon alles drin. Ja, das Einzige, was Sie jetzt dann an Plus haben, sind die bewegten Bilder, auf die Sie zugreifen können. Ja? Aber das ist auch schon alles. Was es an sexuellen Spielarten und so weiter ausdenkbar ist, das ist schon längst gedacht und hin und wieder auch gemacht. Ja? Fleißig festgehalten in schönen Büchern. Aber gut, das nur am Rande. Nun gut, wir hatten hier noch eine Wortmeldung und dann haben wir sie da hinten.
Ja, ich möchte Ihnen etwas widersprechen in Ihrer These zur Körperlichkeit. Und zwar von Ihrer eigenen Position her, von der Phänomenologie. Nietzsche sagte, unsere Körper sind das letzte Residuum unseres Selbst. Oder bei Schütz heißt es, wir können über die Erfahrungen unserer inneren Wahrnehmung nicht reden, weil wir sie nicht benennen können. Wenn wir sie benennen können, dann sind sie nicht mehr innere Erfahrung. Ich sage ein Beispiel, wenn Sie sagen, Sie haben Zahnschmerzen, dann kann ich sagen, ja, habe ich auch schon mal gehabt, jetzt weiß ich, wie es Ihnen geht. Nein, Illusion. Die Körper setzen eine Grenze auch für die Empathie, dass so ungefähr werde ich wissen, wie es Ihnen geht, wenn Sie Zahnschmerzen haben, aber so wirklich nicht. Also, das würde heißen, setzen Sie dem Thema entsprechend statt Zahnschmerzen was anderes ein, was mir zum Thema des heutigen Abends passt.
Also Sie sagen, die Körper setzen uns quasi Grenzen, und zwar für das, worüber wir reden können. Eigentlich können wir darüber gerade gar nicht reden, weil Körpererfahrung immer meine je eigene ist, ja, und nicht vermittelbar, auch nicht durch die Sprache. So.
Also das ist jetzt eine sehr grundsätzliche Debatte. Ich würde Ihnen so darauf antworten. Die Tradition von Schütz und Miet, die ich auch vermieden habe, wenn Sie das Sprachspiel erlauben, geht immer von einer Dualität aus. Und die Genialität von dem Schmitz und auch von Merleau-Ponty ist gewesen, erst gar nicht mit dieser Dualität zu starten, von innen und außen. Der späte Husserl hat sich immer noch damit beschäftigt, kam dann ganz zum Schluss über Körper, Kinästhesen und was er dann da alles hatte, das wissen Sie vielleicht. Und da würde ich immer sagen, ja, nee, wenn wir aber hinter diesem Dualismus rausgehen und alles auf so etwas wie Resonanzfähigkeit von Körper abheben, dann ist das über eine bestimmte Erfahrung, denke ich, oder Beschreibung, glaube ich, ein Stück weit wirklich beschreibbar im klassischen phänomenologischen Sinne. Aber das ist die alte Debatte, mit der sich Schmitz seit 50 Jahren herumschlägt. Das kriegen wir heute Abend nicht rund. Aber vielleicht für die anderen ist es in der Tat interessant, um zu sagen, macht der Schmitz wirklich anders mit Merleau-Ponty, dass er hinter die Spaltung von Leib und Seele zurückgeht und alles über den Resonanzkörper Leib erstmal anheben lässt. Ja? Ob Sie werden sagen, geht das vielleicht nicht? Wir haben das Problem benannt und das reicht vielleicht auch heute Abend als Antwort.
Sie hatten sich gemeldet.
Ich habe am Anfang mit großen Ohren Ihnen zugehört, auch jetzt am Schluss noch, aber merke, dass sich bei mir jetzt was verändert hat beim Begriff der Neuheit.
Ja.
Eine Frage, ist es nicht auch suspekt, den jetzt ideologisch zu besetzen und sagen, das ist der große Wert, auf den es ankommt, gegenüber der Verkrustung? Ich frage, braucht es nicht was Drittes? Habe es aber auch noch nicht. Also zum Beispiel, wenn ich an das Wort Heimatdenke oder Identität. Da würde ich einfach sagen, das muss den Konservativen nicht überlassen.
Ja.
Also gibt es noch was Drittes zwischen Verkunstung und Neuheit, um zu verhindern, dass beides ideologische Begriffe bleiben?
Also Sie möchten gerne verhindert sehen, dass Verkrustung und Neuheit sozusagen ideologisch aufgeladen werden und dadurch verkrusten und suchen nach dem dritten Weg. Klaas Huizing sucht mit.
Also es ist eine spannende Frage, gerade weil die Frage der Identität sehr unter Beschuss ist, wie wir heute Identität wollen. Also ich habe Ihnen ja versucht, einen Vorschlag zu machen, nicht wesensmäßig, nicht essentialistisch Identität zu denken. Ja, das ist schon an sich ein sehr schwieriges Unterfangen, scheint mir aber wirklich, wirklich möglich zu sein. Damit ist ja nicht gesagt, dass Sie nicht einen positiven Begriff von Heimat haben, gar nicht, sondern es wird damit gesagt, wir müssen nur aufpassen, dass der Begriff Heimat nicht wieder ideologisch wird. Ja? Das ist so diese Dialektik, die ich Ihnen immer anbieten kann, um zu sagen, ja, Heidegger selbst als Heimatfetischist, sage ich jetzt mal, ja, war natürlich wirklich in diesem Sinne ein unfassbar, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, auch sehr enger Denker in dieser Frage. Aber es gibt durchaus positive Beziehungen zu Umwelt, zu so etwas wie Heimat. Ja? Nur, da würde ich immer noch sagen, ideologisch wird es immer dann, wenn das wird, ich sage es jetzt mal mit Luther-Worten, der hat ja jetzt bald endlich seinen 500. Jubeltag, man kann es gar nicht erwarten, dass das endlich zu Ende ist, dass man sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ja, wenn Sie das an die Heimat gewissermaßen hängen, dann würde ich sagen, ja, dann ist das Selbstbild aber wirklich sehr, sehr eng. Ja, und dann würde man sagen, ei, das geht völlig in die falsche Richtung. Sondern da würde ich immer sagen, ja, nein, Sie dürfen ja auch Erfahrung, Sie dürfen ja auch weise werden im Alter. Ja, das wäre das Letzte, dass ich Ihnen das absprechen würde. Und gleichwohl immer zu sagen, es muss offen bleiben. Vielleicht hilft nochmal eine Anekdote von Sartre. Der späte Sartre hat ja immer Biografien geschrieben über die Großen der französischen Flaubert und so weiter, Genet und so weiter. Haben Sie sicherlich alle schon mal gehört. Die These, die der Sartre hatte, es ist doch schade, dass nach meinem Tod irgendwie mein Selbstbild fest wird. Ja? Und seine eigenen biografischen Versuche über andere war gewissermaßen das Bild, was man von Flaubert hatte, noch einmal, sagen wir mal, zu verflüssigen, zu entkrusten. Oder bei Genet, das ist ein sehr kompliziertes Buch, kaum lesbar. Und da würde ich immer sagen, ja, das ist in der Tat typisch existenzialistische Denke, die ich für sympathisch finde. Das heißt nicht, dass Sie nicht für eine Überzeugung kämpfen können, doch gar nicht, das ist nicht damit gemeint. Sondern Sie müssen aber immer offen sein, dass Sie gewissermaßen auch noch ein anderes Element in Ihr Selbstbild integrieren. Und letzter Satz als Antwort, die neuen Medien sind doch von der Struktur her, wenn sie nicht von Idioten bearbeitet werden, durch Shitstorms oder durch ähnliche Blödheiten, ist doch immer ein Medium, wo man sagt, sobald ich mich da dran setze, arbeite ich auch schon wieder mehr oder minder an der Veränderung meines Selbstbildes. Das ist die Stärke dieser Medien. Ja? Jeder Facebook-Eintrag, der kommentiert wird, ist eine neue Facette auch an Ihrem Selbstbild. Und dem muss man sich auch aussetzen. Aber wie immer das ist, ein Medium kann auch missbraucht werden. Qua Shitstorms, qua Fake News, durch die Terrorisierung von Jugendlichen und so weiter. Ja? Nur, man muss immer nicht in Alarmismus so leicht gehen, sondern immer gucken, was gibt es denn auch an Stärken. Und zum Beispiel für die eigene Identitätsbildung hat das Netz auch in Ihrer Generation ausgesprochen positive Möglichkeiten. Ja? Und deshalb würde ich immer sagen, das ist so ein Pathos von Freiheit, dass man hingucken muss. ohne Alarmist zu sein, was gibt es für Möglichkeiten? Und da hat das Netz auch positive Möglichkeiten.
Auch in der nächsten Woche haben wir positive Möglichkeiten an diesem Ort für Sie. Da wird Ihnen Gerd Uding etwas darüber erzählen, dass die Zukunft manchmal in der Vergangenheit liegt und das Neue nicht immer neu ist. Ich danke Klaas Huizing für seinen Vortrag, wünsche Ihnen, dass Sie Ihren absoluten Ort finden, womöglich auch noch heute, dabei ein Loblied singen können auf den Sieg der Freiheit und der Demokratie und Ihr Selbstbild im Fluss halten. Schönen Abend, danke fürs Kommen, bis zum nächsten Mal.